Folge 108, liebe Advantage-HörerInnen und vor allem liebe Patreons, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vielen Dank für das positive Feedback der letzten Folge mit Benjamin Hassan. Das hat mich sehr gefreut und gegen Ende der Saison, ich stehe mit mehreren Spielerinnen in Kontakt, sind alle viel unterwegs und bereiten schon die nächste Saison vor. Deswegen ist es gar nicht so leicht, ausführlich Zeit zu finden für ein längeres Gespräch. Umso dankbarer bin ich, dass ich jetzt Tamara Korpatsch in der Leitung habe. Hallo Tamara, guten Abend.
Hallo.
Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst für ein ausführliches Interview ein paar Wochen nach deinem ersten WTA-Titel in Rumänien. Das wisst ihr natürlich, liebe Tennis-Freaks zu Hause. Nach vielen, vielen Jahren auf der Tour, die du dich nach oben gekämpft hast, hat es jetzt auf der WTA-Ebene zum ersten Mal gereicht. Kurze Infos noch. Stand jetzt auf 71, so hoch wie noch nie. Erster WTA-Titel. Jetzt leider den Schwung nicht mitnehmen können wegen einer Verletzung, die dich einige Wochen außer Gefecht setzt. Darüber werden wir reden, aber natürlich auch über viele weitere positive Sachen, viel mehr positivere Sachen. Tamara, ich treffe dich gerade virtuell in Hamburg an. Du hattest mir in einem Vorgespräch oder geschrieben, dass wir es lieber am Montag machen, weil du am Wochenende auf einem Turnier mit deinem Bruder warst. Ist das etwas, was du, wenn du jetzt mal verletzt bist und Zeit hast, wo du dann auch deine Geschwister unterstützt bei ihrem Tennis oder war das ein anderer Sport?
Nee, das war ein Tennisturnier, genau. Ja, genau, ich habe ihn da auch mit unterstützt und angefeuert. So.
Sehr, sehr schön. Welcher von den beiden Brüdern war das und auf welchem Niveau befinden sich die beiden?
Also mein kleiner Bruder war das, der Richie. Ja, der will jetzt gerade anfangen, wieder mit Tennis zu spielen. Ja, er hat halt 8 Jahre nicht gespielt und fängt jetzt irgendwie an, erstmal deutsche Herrenturniere zu spielen und danach mal gucken, was daraus wird.
Cool. Und bist du da eher so die stille Beobachterin und Supporterin oder bist du involviert als Schwester aka Trainerin? Wie läuft sowas ab? Erzähl mal.
Ja, also mein Vater ist auch sein Trainer, aber ich bin überhaupt nicht still. Ja, ich bin vielleicht ein bisschen zu, weiß ich nicht, ich zeige da zu viel an, komm weiter, auf geht's und ich fiebere total mit. Also still kann ich da gar nicht sein.
Okay, aber ist das etwas, was dich sozusagen in der Verletzungspause auch entspannt, wenn du mit deiner Familie weiterhin bist und auch in diesem Tennisumfeld, oder brauchst du vielleicht auch mal was ganz anderes?
Nee, auf jeden Fall. Das ist auch, also wenn ich selber im Tennis dabei bin, dann ist es ja, jetzt bin ich verletzt, dann komme ich nicht raus. Ich lerne auch durch seine Matches. Ich gucke ihm beim Training zu und ja, genau.
Sehr gut. Wir wollen heute ein bisschen deine Karriere aufrollen, fangen natürlich aktuell an und ich habe mich versucht, bestmöglich vorzubereiten und ich habe einen sehr schönen Absatz aus der Taz gefunden, die über dich berichtet hat, nach deinem Erstrundensieg dieses Jahr bei den US Open. Den möchte ich dir kurz mal vorlesen oder dich damit konfrontieren sozusagen.
Okay.
Der Autor schrieb da, dabei lohnt es sich, einen Blick auf die deutsche Nummer 2 zu werfen, die in New York nun sogar die deutsche Nummer 1 in der laufenden Konkurrenz ist. Korpatsch ist keine der schwer geförderten, früh rundum versorgten Athletinnen, sondern eine zupackende, unverdrossene, self-made-Frau aus einem Familienunternehmen, das sich mit ganzem Herzen dem Tennis verschrieben hat. Bei den Korpatsch dreht sich alles ums Tennis und um die Karriere von Tamara. Ist das ein Absatz, mit dem du dich identifizieren kannst?
Total, also dem stimme ich total zu. Ja, ich kann nur sagen, wir haben uns alles selbst alleine hart erarbeitet und ohne irgendwelche Unterstützung und ohne Wildcards, ohne Starthilfe. Also ich musste wirklich ja, von Anfang an durchkämpfen und das nur mit meiner Familie, ohne, ja, ganz allein. Ich bin stolz darauf, was ich geschafft habe, sage ich.
Ist so diese, ich bin nicht gefördert worden, so ein bisschen dieser Verdruss und dann aber auch der Stolz über immer mehr, was man erreicht, immer auch so dein Antrieb, wenn es mal nicht so gut läuft?
Ja, allerdings. Also damals war es natürlich ein bisschen schade, da hätte ich mir schon ein paar Wildcards erhofft. Habe auch manchmal nachgefragt. Ja, aber Unterstützung wäre auch schön gewesen, wenn ich die damals bekommen habe. Aber so jetzt bin ich eigentlich froh darüber, dass ich es allein geschafft habe, weil mir wurde damals, sage ich mal, eben nichts gegönnt. Und deshalb bin ich umso stolzer jetzt, was ich geschafft habe. Und ja, ich nehme es auch als Motivation für die nächsten Turniere. Ich will natürlich höher kommen und viel mehr erreichen.
Sehr gut. Ich fand den Absatz auf jeden Fall sehr, sehr gut geschrieben. War von Jens Almaroth, Jörg Almaroth, um
Ja,
Gottes Willen. Jens, nimmst du bitte nicht übel.
auf jeden
J
Fall.
Jörg Almaroth, der schon über Tennis berichtet seit dem Jahr, in dem ich geboren wurde, 1990, also sehr, sehr erfahren. Und ich fand den Absatz sehr, sehr schön. Deswegen wollte ich ihn dir mal vorlesen. Wir gehen später noch mehr ins Detail, auch über stattgefundene, besser gesagt nicht stattgefundene Förderung. Es gibt auch viele Hörerinnenfragen, die sich angestaut haben. Du bist eine gefragte Person bei den Hörerinnen und vor allem bei den Unterstützerinnen bei Patreon. Aber wir wollen das Feld mal von vorne aufrollen, also aktuell, und ganz kurz mal die Verletzung klären. Ich habe gelesen und gesehen in einem anderen Interview, dass du gesagt hast, es ist aufgetreten in deinem ersten Match in Rumänien, bei dem Turnier, was du dann ja schließlich noch gewonnen hast. Stechender Schmerz, den du mit Schmerzmitteln und Tapes in den Griff bekommen hast. Das äußere Sesambein ist gebrochen, entzündet und es gibt auch eine Zyste irgendwo in der Region. Kannst du ganz kurz mal mir als Arztlein und allen Fans da draußen erklären, was ist denn das Sesambein?
Also das Sesambein, das liegt unterm großen Zehbein. Da hat man zwei Sesambeinknochen. Und das ist das Äußere vom Bein, also innen im Bein, meine ich. Und das ist ein 1 Zentimeter großer Knochen. Und ja, genau, der ist das. Da ist auch ein Knochenödem noch drin, eine Zyste und eine Entzündung. Und das verursacht auch den Schmerz. So, aber ich wurde halt beim Turnier gut getaped, ja, mit 3 Bumpers extrem viel Tape, dass ich fast gar nicht mehr mit dem Fuß in den Schuh konnte. Und dann halt noch Schmerztabletten davor. Ich habe mich aber im Match halt echt gequält mit Schmerzen. So, ich konnte natürlich nicht 100% laufen, aber ja, ich habe halt alles gegeben und gekämpft bis zum Ende, egal wie es weh tat, weil die Physios dachten auch, dass das wäre eine Blase unter der Hornhaut oder so oder irgendwie ein Hühnerauge. Und ja, deshalb dachte ich natürlich, das wäre nicht ganz so schlimm, wenn ich jetzt weiter spiele, aber ich habe schon gemerkt, dass an den Schmerzen habe ich schon gemerkt, das ist doch keine Blase, weil ich bin ja kein Weichei.
Sehr, sehr, sehr gutes Zitat. Aber ich habe mir auch schon anfangs überlegt, du hast wahrscheinlich gedacht, keine Ahnung, ist das Überbelastung einfach am Ende der Saison wahrscheinlich, ne? Und
Ja, genau.
wenn die Physios dann sagen, es kann nicht schlimmer werden oder es ist in Anführungszeichen nur eine schlimmere Blase, dann spielst du weiter, ne? Weil
Genau.
man kann ja auch anders argumentieren und sagen, ich berichte auch relativ viel über, ne, Schmerzmittelmissbrauch oder im Dopingbereich und so, dass man halt sagen kann, naja, Schmerzmittel ist ja nicht unbedingt das Gesündeste, wenn man es eine ganze Turnierwoche dauerhaft nehmen muss,
Genau,
um
nee.
wettbewerbsfähig zu sein, ne?
Nee, ich habe das halt auch immer nur vors Match genommen. Das war so wie Ibuprofen. Also diese Tylenol, die ich von der Physio bekommen habe. Und ja, als am Ende, also nach dem Finale, da hat die Physio sich das nochmal angeschaut und wir haben halt, sie hat halt bemerkt, dass es nicht besser wurde. Und deswegen meinte sie dann ja, okay, das kann doch was am Knochen sein. So, aber erst nach dem Match. Nach dem Turnier sozusagen. Aber vorher, ja, waren wir uns da noch nicht sicher. Da hat sich ein Arzt das auch angeschaut und hat dann mit einer Nadel reingepiekst unter die Hornhaut, um zu schauen, ob da irgendwie eine Flüssigkeit rauskommt, ob das eine Blase ist oder sowas. Aber es ist nichts passiert. Und dann meinte der, das ist so, als wegen meiner Hornhaut, als hätte ich einen Stein im Schuh oder sowas. Deswegen. Also die haben eigentlich nur so Sachen vermutet und am Ende dann hat die Physio dann doch recht gehabt mit dem Knochen.
In diesem Podcast geht es auch immer um Schwierigkeiten von Tennisprofis aus der zweiten Reihe, die nicht das ganz große Geld verdienen. Und das weißt du natürlich viel besser als ich. Die Top-Profis auf der WTA-Tour und ATP-Tour, die haben meistens ihren festen Physio, mit dem sie auch reisen können. Die ganz großen Stars haben natürlich reisen oft auch mit Privatärzten noch dazu und einem großen Team. Du bist wahrscheinlich aufgrund auch der finanziellen Gesamtsituation immer auf die WTA-Physios angewiesen. Ist das richtig?
Ja, genau, das ist richtig. Aber Ich glaube, also ich vertraue denen eigentlich auch. Also die sind eigentlich ganz gut, die Vitia-Physios, und machen eigentlich auch einen guten Job. Genau, also die haben eigentlich schon öfter geholfen. Jetzt das mit dem Fuß, das war jetzt ein bisschen falsch, aber die haben mich auch gut getaped und damit konnte ich mich dann einigermaßen bewegen.
Es war auch völlig unabhängig jetzt von der Situation gefragt, aber was mich auch interessieren würde, ist, ob es da irgendwie größere Unterschiede zwischen den WTA-Physios auf einzelnen WTA-Turnieren gibt, ob die einen gewissen Standard haben müssen, den die WTA umsetzen möchte. Es gibt ja auch momentan größere Kritik an der WTA, nicht zuletzt auch wegen den WTA-Finals. Aber wenn du sagst, du hast da fast immer nur gute Erfahrungen gemacht, dann werden die ja einen gewissen Standard haben.
Ja, genau. Also bisher bei allen WTA-Turnieren, das ist eigentlich immer gleich mit den Physios. Also da sind die eigentlich immer sehr gut, auch bei kleineren oder bei größeren. So bei größeren sind vielleicht ein paar mehr Physios da, so für Massage zum Beispiel beim Grand Slam zum Beispiel, da sind echt viele dabei. So, aber da ist das Feld ja auch größer. So, bei ITF, da sind die Physios eher weniger gut, finde ich. Da sind meistens auch nur männliche und ja, dann wahrscheinlich auch nur einer. So.
Also
Aber bei der WTA.
so wie mit allen Punkten sozusagen, je niedriger das Turnier ist, desto weniger auch die Qualitäten. Ne? Das gilt ja auch für Bälle, für Trainingszeiten, für
Genau,
Hotels.
genau. Genau, aber bei WTA 125er, da ist es jetzt auch eigentlich so wie bei den 250er oder bei den 500ern. So jetzt bei den ganz großen, bei den Tausendern und Grand Slams, da sind dann ein paar mehr
Cool. Wenn
Physios
wir
vor Ort.
jetzt bei dem Thema schon sind, würde mich da noch interessieren, trägt man sich am Abend vorher in so eine Timetable ein, damit man eine Zeit bekommt für die WTA-Physis oder geht das auf Zuruf?
Ja, nee, wir kriegen einen Link per E-Mail geschickt. Da buchen wir uns dann einen Termin für den nächsten Tag oder wenn vielleicht für den gleichen Tag noch was frei ist, irgendwie buchen wir uns dann eine halbe Stunde oder eine Stunde an Physiotherapie oder eben an Massage. Und wenn man halt gerade was Akutes hat, was gerade erst aufgetreten ist, kann man einfach in den Physioraum kommen und die behandeln das direkt. So, oder eben vor dem Match halt als Vorbereitung, da kann man immer reinkommen ohne Termin.
Und ich habe rausgehört, was natürlich auch in der Natur der Sache liegt, dass wenn du die Wahl hast, dann doch eher zu einer Frau gehst zur Behandlung.
Ja, auf jeden Fall. Bei einem Mann finde ich das ein bisschen unangenehm. Also kommt drauf an, wo ich verletzt bin, sage
Ja,
ich mal.
klar. Liegt ja in der Natur der Sache völlig, völlig verständlich. Danke für deine Einblicke bei dem Punkt. Das ist nämlich auch für die Tennisfans sehr, sehr interessant, wie sowas abläuft, wenn man kein Privatphysio hatte. Ich wiederum fand es sehr, sehr interessant. Ich habe mir das natürlich dann angeguckt, das Finale auch und die dazugehörige Siegerrede. Und jetzt bist du ja noch
Ja.
nicht mit 30 großen Titeln ausgestattet, dass du wie, keine Ahnung, wie ja, Alexander Zverev da schon
Ja.
am Ironie auspacken bist und Späße machen bist in der Siegerehrung. Die Süddeutsche Zeitung hat es auch so ein bisschen beschrieben, dass du schon sehr nervös warst während der Rede,
Ja.
immer mal wieder zu deinen Eltern geguckt hast, wie du es formulierst. Was mich zu der Frage führt, warst du bei der Siegerrede nervöser als beim Finale an sich?
ich glaube schon. Also eigentlich war ich überraschend entspannt vor dem Finale. Ich jetzt nicht extrem nervös oder aufgeregt, weil ich habe das Halbfinale überstanden und das habe ich vorher noch nicht. Und dann war ich einfach motiviert im Finale und bin frei ja, ins Finale gestartet. So bei der Rede war ich viel aufgeregter, ja, das kann ich sagen. So, dann wurde ich, keine Ahnung, als ich angefangen habe, wurde ich ein bisschen emotionaler, was ich nicht gedacht hätte. Es kam echt überraschend, aber das war wahrscheinlich, weil ich so gerade halt, ich habe mich gerade bei meinen Eltern bedankt und dann konnte ich gerade nicht weiterreden. Wahrscheinlich, weil ich gerade realisiert habe, ich habe Turniersieg und habe mich extrem darüber gefreut und genau, das habe ich da halt angefangen auszusprechen so und dann wurde ich emotional.
Was ja auch sehr schön ist, aber die Umstände waren ja auch nicht unbedingt einfach. Du hast gegen eine Lokalmatadorin im Finale gespielt, das Publikum natürlich naturgemäß auf der Seite der Einheimischen. Stimmung, ich würde jetzt mal vorsichtig formulieren, ein bisschen feindselig auch. Ne? Rumänische Fans können ja schon auch Gas geben und so. Wie hast du das
Ja,
wahrgenommen?
Ja, schon. Also, die haben schon die Gegnerinnen richtig angefeuert. Selbst beim Doppelfehler, da haben die gejubelt. Also, da wurde es so laut. Aber ich verstehe das, weil es ist eine Rumänin ja, das ist, ich verstehe das völlig. Und da werde ich jetzt auch nicht irgendwie gegen das Publikum sauer sein oder sowas. Weil, wenn ich jetzt gegen eine andere spielen würde, die nicht von dem Land ist, dann wäre es ein bisschen enttäuschend, aber das finde ich völlig, völlig normal. Und ich muss sagen, eigentlich, als ich auch gute Punkte gemacht habe, da haben die auch ein bisschen für mich geklatscht. So. Und ich habe, glaube ich, zweimal von zwei Leuten herausgehört, dass die für mich waren. So. Mehr aber auch nicht.
Sehr schön, und dann nur noch auf diese beiden konzentriert.
Genau.
Ja, man
Ich
muss
habe mir
ja.
das so vorgestellt, dass das Publikum eher für mich war. So.
Ja, sehr gut,
Und
weil
das
man muss
versucht zu
ja.
ignorieren.
Man muss ja irgendwelche Wege finden. Also jetzt gerade erst kürzlich, ich glaube Halbfinale, jetzt in Paris-Bercy. Djokovic hat sich mal wieder mit dem Publikum angelegt und hat noch sozusagen die
Genau.
Buhrufe
Ja, ich
angeregt
hab's gesehen.
und lauter werden und so. Er ist natürlich auch, jetzt nicht der Maßstab, weil er ist ja der Meister,
Aber ich
dessen
glaube,
die.
dass ihr das motiviert Djokovic dann auch.
Genau.
Und
Er
das hat
braucht
es
das, ja.
mich auch ehrlich gesagt motiviert. Also das ist eigentlich auch, bringt auch richtig Spaß, dann gegen so viele zu spielen, muss ich sagen. Weil wenn man dann gewinnt, dann ist es ja noch besonderer, sage ich mal.
Noch süßer sozusagen, aber
Genau.
trotzdem gut, dass du nicht noch das Publikum angeheizt hast. Wer weiß, wer das, was dann passiert wäre. Damit muss man
Nee,
dann
aber
auch
ich muss
erstmal
sagen,
umgehen.
also im Match, da waren die wirklich extrem gegen mich und da war ein Ball wirklich ein Stück aus und dann der eine Zuschauer macht einfach so, ja, nickt mit dem Kopf, wir sind Rumänen, ha, so ist das halt hier. So ein auf den. Ich denke so, wow, was ist das denn? Aber nachher halt war der, wollte ein Selfie mit mir machen und so und so und so. Also danach waren die halt alle total nett. So, aber das war halt nur im Match, wo die halt extrem gegen mich waren.
Ja, crazy. Ja, ist auch eine Erfahrung, die du mitnehmen kannst für zukünftige Events. Davor und
Genau.
danach schien es so, wenn man Social Media beobachtet hat, dass du eine sehr gute Zeit hattest. Auch das sehr lustige Fotoshooting mit Graf Dracula. Ich hatte es ja heute auch
Ja.
in der Story drin, auf Instagram, unter advantage-podcast. Sah sehr, sehr lustig aus.
Ja, das war echt ein besonderes Fotoshooting, also was ganz anderes.
War es angenehm oder hast du nur gute Miene zum bösen Spiel gemacht?
Nee, das war schon angenehm, weil ich fand es lustig. Das war
Okay.
echt angenehm, ja.
Sehr, sehr gut. Wenn man die gesamte Saison betrachtet, kann man die, glaube ich, und da tue ich, glaube ich, hoffe ich nicht, dass ich dir Unrecht damit tue, aber kann man die Saison ein bisschen so zweiteilen? Du bist, wenn ich mich nicht verzählt habe, ich war im Mathe-Grundkurs nicht der Beste, aber mit neun Auftaktpleiten ins Jahr gestartet und ab Wimbledon eigentlich, wo du dann die Quali zwei Spiele gewonnen hast, noch reingerutscht bist ins Hauptfeld und dann auch eine Runde gewonnen hast. Seitdem sind die Ergebnisse immer besser geworden. Und würdest du mir da zustimmen, dass man das so ein bisschen zweiteilen kann?
Ja, auf jeden Fall. Also der Anfang des Jahres war wirklich total schlecht. Neun Matches hintereinander, das weiß ich ganz genau, das stimmt. Ja, ich würde sagen, ja, stimmt. Ab Wimbledon fing das an, besser zu werden. Stimmt. Ja, die Quali zwei Matches, okay, dann als Lucky Loser rein und ein Match im Hauptfeld. So ein großes Ergebnis ist es jetzt nicht, aber ich kann sagen, dass es mein erstes Grand Slam Hauptfeldmatch gewonnen habe. Und das da habe ich auch endlich mal das durchbrochen, dass ich endlich mal im Hauptfeld ein Match gewonnen habe. Und dann wahrscheinlich wurde es dann habe ich die Motivation dann aus Wimbledon mitgenommen.
Ja, eben, es liegt ja immer auch in der Sache der Betrachtung. Du hast es ja eben schon erwähnt, davor diese Hürde öfter nicht gepackt. Auch die Quali war öfter mal eine Hürde. Und also von zweiter Runde Hauptfeld beim Slam würden ja viele SpielerInnen geschlechterübergreifend träumen nur davon, ne? Also das dann auch mal gepackt zu haben, gibt ja auch nicht nur finanziell mehr Sicherheit als bei anderen kleineren Turnieren, sondern auch Selbstvertrauen zurück.
Genau, ja.
Ja, und wenn man ein bisschen genauer in die Analyse geht, gab es, also warst nur du schuld an den neuen Auftaktpleiten oder hattest du gesundheitliche Probleme, hattest du Verletzungssorgen, warst du mental nicht auf der Höhe? Wo würdest du jetzt 10 Monate später sagen, lag es die ersten Monate dran?
Oh Mann,
Schwierige
ja,
Frage,
da muss
tut mir
ich jetzt
leid.
eher weit zurückblicken. Ich bin gerade nicht so gut in Erinnerung, aber ich warte mal einen Moment. Also erstmal habe ich, genau, also erstmal habe ich ja, das kann ich jetzt nicht so sagen, aber muss ich ehrlicherweise sagen, dass ich halt auf meinem Tennisschläger zum Beispiel etwas länger gewartet habe und ab und zu mal verschiedene Modelle ausprobiert habe, die neuen Modelle halt ein bisschen zwischendurch getestet habe, verschiedene Modelle ausprobiert habe. Und was ich auch sagen kann, ist, dass ich halt meinen neuen Schläger, den ich so richtig gut finde, erst 2 Tage vor den Transylvanian Open bekommen habe. Also der läuft, würde ich sagen. So, aber davor habe ich mich halt noch nicht so richtig entschieden. Dann war ich ab und zu mal krank. Und ja, das passiert halt, also das war ein Tief, würde ich sagen. So,
Aber
dann kam mit Madrid die Rückenverletzung dazu und also schon nicht viel Glück gehabt, sage ich mal. Willst du überblicken?
wenn ich nochmal aufs Material eingehe, das ist natürlich ja was sehr Sensibles für einen Tennisprofi. Ihr spürt ja jedes Gramm, jede Veränderung. Wenn du dann sagst,
Ja.
sogar es ging nicht nur um die Beseitigung, sondern auch um das Verändern von dem kompletten Schlägermaterial oder vielleicht sogar von der Marke. Wir müssen gar nicht auf die Marken oder auf die genauen Probleme eingehen, aber vielleicht kannst du die Tennisfans noch so ein bisschen mitnehmen.
Ja.
Was war denn der Grund, dass du dich verändern wolltest, materialmäßig?
Also ja, verändern wollte ich mich nicht, bloß ich habe halt immer, Yonex-Schläger finde ich auf jeden Fall, sind die besten für mich. Ich wollte auch überhaupt nicht irgendwie auf ein anderes Modell wechseln, auf eine andere Marke wechseln. So, ich hatte halt mein VK 98, mein altes Modell, und dann kommt ja immer das Neuere raus. So, und das halt musste ich erstmal mich dran gewöhnen und habe dann halt mal den Eson ausprobiert oder den VK Pro. Und dann, ja, halt, ich mag keine Veränderungen. So, und
Okay.
dann habe ich jetzt einfach den neuesten von meinem Modell, habe ich halt mit meinen Daten, mit meinem Schwunggewicht und mit meinem Balancepunkt, mit dem richtigen Gewicht so für mich gemacht bekommen, so wie ich den haben will, was zu meinem Schwungstil auch passt. So, und jetzt läuft das besser, weil wenn das Schwunggewicht zum Beispiel einen Tick zu hoch ist, sage ich mal so 4 Punkte zu hoch ist, dann kriegt man auch ein bisschen Schulterschmerzen davon. Also ich jetzt, weil es nicht zu mir passt. So, und dann war einige Male der Schläger vielleicht ein Tick zu schwer für mich. Genau, war da ein bisschen was schiefgelaufen mit dem Tuning. So, und dann habe ich das jetzt direkt bei Yonex machen lassen und da, ja, da lief es jetzt am besten mit.
Cool. Und dass du es so spät bekommen hast, liegt das einfach an unserer Welt und Lieferengpässen oder wartet man dann, weil das Maß gefertigt ist oder woran liegt das?
Nee, ich habe die schon ehrlich gesagt vorher bekommen. Bloß ja, dann beim Tuning habe ich die halt so tunen lassen, aber das ist dann irgendwie nicht richtig gewesen für mich. Und dann waren die halt insgesamt zu schwer und die konnte man dann wirklich nicht wieder leichter machen oder verändern. So, und dann habe ich gedacht, okay, dann liegt das an neuen Schlägern, an das neue Material oder was weiß ich. So, aber ich habe das dann ehrlich gesagt bei Wimbledon habe ich das herausgefunden, dass die Schläger, die ich gespielt habe, tatsächlich ein zu hohen Schwunggewicht hatten für mich, also zu hohes Schwunggewicht hatten für mich. Und dann habe ich das direkt zu Yonex halt, ja, ich habe das mit Yonex, also mit dem von Yonex besprochen, und dann hat er mir den Vorschlag gemacht, dass ich denen meinen guten Schläger hinschicke, und die messen halt die Daten aus, wie der Schwunggewicht ist und das Gewicht, und das haben die dann direkt für mich dann da vor Ort gemacht, und dann, die machen das ja auch sehr präzise, und deswegen kann ich denen da auch vertrauen.
Cool. Vielen Dank für die Ausführungen. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Und da sieht man auch mal wieder, was da alles am Ende für einen Rattenschwanz dahinter hängt. Ich hoffe, du hast jetzt
Genau.
dein auf dich, jetzt fehlen mir auch die Worte, genau
Eingestellten Schläger,
eingestellten Schläger
genau.
gefunden, dass du dann im neuen Jahr, wenn du verletzungsfrei bist, weiter auf dem Level angreifen kannst.
Ja, mit dem Schläger bleibe ich auch verletzungsfrei, also schultermäßig. Aber ich hatte ja sowieso noch nie irgendwelche Verletzungen, so von selbst, Schulter-, Rückenprobleme oder sowas. halt das mit dem Rücken ist wegen einem Sturz passiert. Jetzt das mit dem Fuß ist wirklich meine erste richtige Verletzung, die so kam, ohne dass ich irgendwo draufgetreten bin. Also nicht, dass ich mich daran erinnere.
Sehr gut. Jetzt haben wir so ein bisschen das Aktuelle besprochen, der Vollständigkeit halber noch. Du hast natürlich nicht nur in Wimbledon die zweite Runde erreicht, sondern auch in New York. Das wurde ja vorhin auch aus dem Zitat deutlich. Das sind für dich schon wichtige Schritte. Bist jetzt auf 71, kannst angreifen, kannst gut planen, kannst die Hauptfelder der Slams planen. Ich möchte unabhängig von der aktuellen sportlichen Gestaltung natürlich mit dir ein bisschen über deine Familie reden, die einen ganz, ganz großen Einfluss haben auf dich, deinen Alltag und deine Vergangenheit. Dein Vater Thomas ist dein langjähriger Tennistrainer bis heute noch an deiner Seite. Deine Mama Birgit organisiert das Ganze so ein bisschen. Jetzt zu der passt gerade, wo wir über Material gesprochen haben. Ich habe immer mal wieder gelesen, dass sie ab und zu auch noch bespannt hat, selbstständig. Das kostet ja auch Geld und Zeit. Ist das
Ja.
noch aktuell oder ist das jetzt in den Ranking-Positionen anders geregelt?
Nee, das ist auf jeden Fall aktuell noch.
Ah, okay.
Also wenn wir von ihren fahren, dann haben wir eine Begleitungsmaschine, die nehmen wir mit und dann bespannt sie die Schläger. So, ich weiß ja auch, wie viel Kilo die beseitet und wie meine Mutter beseitet. Meine Mutter beseitet sozusagen am besten für mich. Und ja, genau, also damals haben wir ja immer den Schläger zur Beseitigung gegeben. Das war uns etwas zu teuer, weil ein Schläger bei einem Turnier kostet ja mindestens 15 Euro. So, dann ist es auch schon bis 20 oder 25 Euro. Jetzt bei Grand Slams ist es sogar noch teurer. So, und dann haben wir uns irgendwann gedacht, wir holen uns eine Beseitigungsmaschine, weil das lohnt sich, weil ich wirklich in einem Turnier vielleicht 25 bis 30 Schläger beseite. Also wenn ich bis zum Finale durchspiele. Ja, genau. Und dann seitdem haben wir die Maschine halt. Und wenn wir in Europa spielen, dann nehmen wir die mit, genau. Aber wenn wir irgendwo hinfliegen, natürlich nicht.
Ja, verstehe. Das Hamburger Abendblatt hat auch kürzlich in einem Artikel nochmal rekapituliert, wie du bei dir in der Heimat angefangen hast beim Eimsbütteler Tennisverein. Da habe ich übrigens auch ein bisschen gespielt in den Jahren 18 und 19, als ich fürs Tennismagazin in Hamburg gearbeitet habe und gelebt habe. Das ist da ganz in der Nähe, das ist da Stellingen, Eimsbüttel. In der Troplowitzstraße hat das Tennismagazin gesessen und da ist ja der Tennisverein in der Nähe, da habe ich auch ein bisschen gespielt. Und da war es ganz schön erklärt, wie dein Papa mit dir trainiert hat, schon seit du 5 Jahre alt bist und ihr von Platz zu Platz gewandert seid, wenn der dann belegt wurde. Wie viel hast du denn als Kleinkind in dem Alter am Anfang schon Tennis gespielt mit 5, 6, 7, 8? Und hat dir
Also,
das immer Spaß gemacht?
ja, es hat mir immer Spaß gemacht, erstmal. Und das, wie oft, wie viel ich als 5-, 6-, 7-Jährige trainiert habe, weiß ich jetzt nicht. Aber ich glaube, so ab 8 oder so, also da haben wir uns wirklich die Zeit ausgenutzt, so lange wie es geht, auf dem Platz zu spielen im Sommer. Ab und zu waren wir schon mal. Aber nicht, ich weiß nicht, nicht mal mit 8. Da war ich schon älter. Also ich kann mich nicht mehr so gut daran
Macht
erinnern.
nichts, macht nichts.
Aber ich habe.
Mich würde eher das Gefühl so ein bisschen interessieren, weil es wird aus allen Artikeln so ein bisschen klar, dass das sehr schnell deine große Leidenschaft wurde, egal wie die Rückschläge aussahen. Bei mir war das der Tischtennissport. Ich habe irgendwann mal in einem Centerpark den Schläger in die Hand genommen, da muss ich 6 oder 7 gewesen sein und dann habe ich ihn gefühlt nicht mehr aus der Hand genommen und in jeder Pause gespielt und dann Tischtennisverein und das war Priorität Nummer 1 und ich war wirklich kein Top-Talent,
Ja.
aber für mich gab es nichts anderes eigentlich dann. Das war mein Herzensprojekt schon als Kind. War Tennis für dich auch so Priorität Nummer 1 schon in diesen jungen Jahren?
Ja, ehrlich gesagt, ja. Also, wo ich angefangen habe mit Tennis, da war ich ja 5 und da habe ich auch schon, ehrlich gesagt, habe ich da schon gesagt, ich will immer Nummer 1 der Welt werden.
Okay,
Und ich
cool.
erinnere mich noch damals, als wir, ach Gott, ich war 7, da waren wir in einem Tennisverein, da meinten Leute, ja, ich spiele so gut und willst du auch mal so gut wie Steffi Graf werden? Und ich meinte dann so, nee, besser. Also, obwohl Steffi Graf schon echt gut ist. Also war, ja, genau, also ich Also ich erinnere mich auf jeden Fall, wie wir damals trainiert haben auf dem Platz und eigentlich ja sehr oft. Und als ich in der Schule war, ja, habe ich natürlich für die Schule gelernt und so, aber für mich war eher das als eigentlich das Ziel, Profi-Tennisspielerin zu werden. Und als dann hatte ich irgendwie, das war mein Plan A und als Plan B hatte ich dann was anderes. So, oh Gott, ich weiß nicht mehr, Goldschmiedin oder sowas.
Ja, das hattest du letztens in einem Interview erwähnt. Da dachte ich schon so, ich weiß nicht,
Genau.
ob sie das jetzt einfach nur als Platzhalter
Das ist
gesagt
was
hat
ganz anderes, ne?
oder ob das wirklich ein, also ob das jetzt ein
Nee,
Platzhalter
das
war
stimmt.
oder ob das wirklich ein Ziel dann war.
Doch, doch, das war das wirklich mein Plan B, falls es mit dem Tennis nichts wird. Aber ehrlich gesagt war ich immer total positiv und habe gedacht, dass ich es schaffe im Tennis. So, und das mit der Goldschmiedin, genau das war mein Plan B. Und wenn, weil ich war immer so extrem kreativ und habe dann immer, also ich wollte wirklich so Schmuck mal selber machen auch und so. Ich liebe Schmuck. So, und dann, wenn das jetzt nichts geworden wäre, wäre ich, glaube ich, dann habe ich auch noch gesagt, ich werde eine Tennistrainerin. Das wäre ja auch noch möglich gewesen. So, aber eigentlich habe ich immer daran geglaubt, wirklich das zu schaffen im Tennis.
Ja, jetzt bist du keine Tennistrainerin geworden, sondern dein Vater ist dein langjähriger Tennistrainer. Und wenn wir gerade darüber geredet haben, wie es für dich in den jungen Jahren war, die Wahrnehmung zum Tennis und schon deine großen Ziele, wie war das denn für deinen Vater? Weil ich habe auch gelesen, dass er sich sein Tenniswissen selbst angeeignet hat, also self-made auch. Ist er dann mit seinen Aufgaben gewachsen sozusagen?
Ja, das stimmt allerdings. Also ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob ich das könnte. Aber ja, er hat sich sozusagen das Tennis und die ja alles selbst beigebracht und vielleicht ja ein bisschen auch natürlich abgeguckt bei Profispielern damals und so. Und dann die Technik habe ich von ihm gelernt und ich habe schon oft gehört von mehreren Leuten, dass ich eine wirklich gute Technik habe. Und ja, genau, und mein Bruder auch. Also keine Ahnung wie, aber ja, er hat es irgendwie geschafft.
Das ist ein riesiges Talent, riesiges Kompliment für
Allerdings.
ihn.
Ja,
Er hat
ja.
ja ne nebenbei auch noch, nehme ich an, Vollzeit gearbeitet, noch viele lange Jahre. Ich habe in einem Artikel gelesen, dass er LKW-Fahrer war oder noch ist, weiß
Genau.
ich nicht, wie der Status ist. Aber
Ja, so
das,
gut wie war.
ja, okay. Das sind ja riesen Herausforderungen, die er beruflich und dann privat mit dir zu vereinbaren hatte.
Ja, genau, zeitlich musste man das ja auch irgendwie schaffen dann und ja, war nicht immer so einfach.
Dann kommen wir
Was ich auch
irgendwann.
noch
Nee, bitte, sag.
sagen wollte, zum Beispiel, also im Sommer haben wir versucht, so halt so viel wie möglich zu trainieren, weil da musste man ja irgendwie nicht extra einen Platz buchen für die einzelnen Stunden bezahlen. Und in der Halle haben wir eher weniger trainiert, sehr, sehr wenig. So. Und deswegen haben wir halt im Sommer das, was du eben meintest, von Platz zu Platz. Deswegen haben wir das halt im Sommer gemacht, weil in der Hallensaison haben wir eigentlich so gut wie fast sehr, sehr, sehr selten gespielt.
Ja, da erinnere ich mich auch noch dran als Kind, da habe ich ein bisschen drunter gelitten. Also ich war zum Glück ja dann Tischtennisspieler. Das findet immer in der
Ja.
Halle statt und das es kostet auch nicht extra, weil es ein Hallensport ist. Aber ich habe auch noch Tennis gespielt und ich habe im Winter sehr, sehr wenig trainiert. Also ich bin jetzt nicht
Ja.
in armen Verhältnissen aufgewachsen, aber meine Eltern haben in der Gastro gearbeitet und
Ja.
da musste auch aufs Geld aufgepasst werden und so eine Hallenstunde im Winter Tennis, das wisst ihr natürlich auch alle draußen, die ja Tennis spielt, ist nicht preiswert.
Ja, das ist echt auch schade.
Ja, das stimmt. Wenn
Ich
man.
weiß, dass einige damals in meiner Schulklasse sogar aufgehört haben mit Tennis, weil das zu teuer ist, der Sport.
Ja, es ist verdammt teurer Sport. Vor allem
Ja,
dann nicht,
ja.
wenn man nicht als absolutes Top-Talent aus der allerersten Reihe gesegnet ist, wo der Verband und noch drei, vier Privatsponsoren hinterher sind und einen protegieren. Du kommst dann irgendwann in das Teenager-Alter und bist vorne dabei, national, aber vielleicht unterschätzt von dem einen oder anderen. Wie hast du das selbst damals wahrgenommen, so mit 14, 15, 16?
Da muss ich wieder weit zurückblicken. Das weiß ich jetzt nicht
Dann
so.
frage ich anders. Wie habt ihr es in dem
Okay.
Alter, wo ihr ambitionierter, wo du warst selbst von Anfang an ambitioniert, dann irgendwann merkt man auch, du kannst mithalten auf einem gewissen Niveau. Wie habt ihr mit euren finanziellen Möglichkeiten und den Rahmenbedingungen versucht mitzuhalten?
Ach so, ja, also wo ich das erst bemerkt habe. Also ich habe ja eigentlich mit 16 ja erst angefangen, ITF-Turniere zu spielen, international. Da habe ich mein erstes Turnier gespielt. Vorher hatten wir, ich gedacht, ich müsste, glaube ich, ITF U18 oder TEs oder irgendwie sowas spielen. Aber davon habe ich, glaube ich, nur zwei Stück gespielt von den ITF U18 Turnieren. Von TE-Turnieren auch irgendwie nur ganz wenige, weil man das, glaube ich, nicht so unbedingt brauchte. So, und ja, dann, als ich angefangen habe mit ITF-Turnieren, da fing der erstmal an, nur in Deutschland zu spielen. Und ich habe sehr wenige Turniere eigentlich gespielt am Anfang, während andere schon überall gespielt haben, also auf der ganzen Welt und sonst wohin geflogen sind. Das war natürlich, wäre natürlich schön gewesen, wenn ich auch schon so viel spielen hätte können, aber war nicht so möglich. Andere haben natürlich auch die Unterstützung noch mitbekommen. Und wir halt das Geld von unserer eigenen Tasche nur bezahlt. Und ja, deshalb konnte ich halt am Anfang sehr wenig spielen, also nur in Deutschland. Irgendwann fing ich an, dann mein erstes Turnier in Frankreich zu spielen, weil das war nah und auch noch in Europa. Und ich erinnere mich noch, in Frankreich gab es die besonders billigen Hotels. Und wenn wir das dann nicht uns leisten konnten, das Hotel, dann habe ich auch ab und zu öfter, glaube ich, schon mal auch im Auto geschlafen, so weil das weil die Hotels halt sehr teuer waren und ja genau und dann, natürlich war mein Druck damals auch echt groß, dass ich echt unbedingt gewinnen muss, weil wir halt nicht so viel hatten und extra zu den Turnieren gefahren sind, so weit weg, und ich musste dann auch mal gewinnen, damit es sich lohnt. Und meine Eltern nicht aufgeben, genau, und ich weiterspielen kann. Ja, das waren schon harte Zeiten, wenn ich jetzt zurückblicke.
Das glaube ich. Wie bist du denn mit diesem Druck umgegangen und wie sind deine Eltern mit diesem Druck umgegangen?
Puh, meine Eltern sind eigentlich, glaube ich, gar nicht schlecht mit dem Druck umgegangen. Die haben mich eigentlich immer aufgebaut und motiviert, so, und haben versucht, mich das nicht spüren zu lassen. Aber ich wusste es natürlich. Und ich bin, ja, ich musste mit dem Druck umgehen, ne? Aber es war schon schwierig, so jedes Mal durch die Quali und dann irgendwie im Hauptfeld in der ersten Runde verlieren. Oder also am Anfang war das schon schwer. Dann mit 18 habe ich, glaube ich, mein erstes Ranking bekommen, weil ich beim 50.000er dann die Quali durchgeschafft habe und dann noch irgendwie ein, zwei Runden im Hauptfeld, glaube ich, gewonnen habe. So, und dann, da, wo ich mein erstes Ranking dann hatte, dann ging es auch relativ schnell, etwas schneller nach oben.
Sehr gut. Jetzt habe ich in meinem Leben zwei, drei Mal in einem Auto geschlafen, wenn ich lange Strecken gefahren bin und nicht mehr konnte über Nacht und so. Ist nicht die angenehmste Erfahrung. Wie macht man das dann als angehende Profisportlerin? Also bei mir ging es immer extrem auf den Rücken. Und ich bin auch relativ groß, mit Beinen und so und Beinfreiheit.
Ja, ich war ja nicht so groß. Ich bin ja jetzt auch nicht so groß, aber das geht schon auf den Rücken. Also den Vordersitz, ich war immer auf dem Beifahrersitz. Den konnte man ein bisschen runter machen, so ein bisschen nach hinten. Aber das geht wirklich auf den Rücken, also auf den unteren Rücken. Also, aber das ist dann, wenn man aufgestanden ist und nach dem Sport, dann geht das wieder weg. Aber ich habe dann so ein gemütliches Kissen gehabt. Oder wenn ich halt kein Kissen dabei hatte, habe ich immer meine Jacke genommen. Das war, also ich hatte, das Einzige, was ich immer, womit ich immer dann Probleme hatte, war mein Nacken. So, wenn ich irgendwie ein bisschen falsch geschlafen hatte
Klar.
ich einen steifen Nacken und dann so eine Nacken-Schulter-Blockade. Das war das Schlimmste, was passieren konnte. Weil dann konnte ich auch im Match irgendwie nicht nach links gucken oder nicht nach rechts, und dann war die Rückhand oder Vorhand oder der Aufschlag sogar eingeschränkt. Und das hasse ich wirklich. Und seitdem benutze ich übrigens auch ein Nackenkissen. Seitdem wir jetzt im Hotel sind und überall. So, ich habe immer meinen Nackenkissen dabei.
Völlig zu Recht. Ich habe auch immer so ein, auch egal ob Flugzeug oder Zug, ich habe auch immer so ein Nackenkissen dabei, weil ich bin prädestiniert dafür, falsch einzuschlafen.
Genau. Oder falsch aufzuwachen, einmal in der
Oder
Schweiz, wo
beides.
ich im Hotel da beim WTA-Turnier aufgewacht bin. Da war eine Mücke oder eine Fliege, und dann habe ich so zusammengezuckt und wollte die weghauen, und dann hatte ich das direkt am Morgen.
Wahnsinn. Tamara, ich hatte eingangs erwähnt, die UnterstützerInnen bei Patreon dürfen auch eigene Fragen einreichen. Ab dem 7-Euro-Pledge, ab dem 5-Euro-Pledge bekommt ihr jede Woche oder so oft ich es einrichten kann, zuerst und in ganzer Länge diese langen Karriere-Interviews, die Podcast-Interviews hier beim Advantage Podcast. Und ab 7 € im Monat dürft ihr eigene Fragen einreichen. Das haben heute auch der Lukas und die Petra, beide langjährige Patreons, wieder genutzt, und weil es jetzt an der Stelle passt, steigen wir mal ein. Wir sind jetzt also in diesem fortgeschrittenen Teenager-Alter, Tamara, wo du dich nach
Ja.
oben arbeitest und auch schon anfängst, international zu spielen. Und du bist sicher in der nationalen Spitze dann ja auch vorne dabei. Was gab es denn damals, das möchte die Petra wissen, für Gründe, warum deiner Meinung nach keine Wertschätzung und dann auch keine Förderung, auch nicht im kleineren Maße, durch den DTB erfolgt ist?
Ja, das ist eine interessante Frage und die Antwort würde ich auch gerne wissen. Tut mir leid. Ja, da sollte man vielleicht den DTB fragen oder die Zuständige für den DTB, ich weiß es nicht, die das ja zu entscheiden hat. Ich weiß nicht wieso. Ich habe damals auch zum Beispiel auch mal nach einer Wildcard gefragt oder so, aber ich habe die trotzdem nicht bekommen. Ich weiß es nicht. Vielleicht, ich hatte mal vor 6 Jahren mit der Barbara Rittner telefoniert. Da ging es um den Fed Cup, dass ich auf jeden Fall mal Fed Cup mitspielen möchte. Und da meinte sie auch, dass sie mich mal demnächst nominieren kann, wenn es auf Sand geht, auf meinen Lieblingsbelag. Aber das war vor 6 Jahren. Und so, ich bin jetzt immer noch nicht nominiert worden. Aber damals halt meinte sie dann so zu mir am Telefon, dass andere Spieler im Juniorenalter irgendwie viel gespielt haben oder viel erreicht haben, sowas wie, ich weiß nicht, was für Turniere, so viele ITF-Turniere, dann hatten die ein ITF-Ranking, ein Junior-ITF-Ranking, ein gutes, und deswegen haben die halt auch die Unterstützung bekommen und sind in dem Porsche Talent-Team. Und ich bin da nicht drin, aber ich habe halt nie sowas gespielt. So, U18 Junioren in ITFs habe ich, glaube ich, 2 Stück gespielt und mehr nicht. Und viel Geld hatte ich ja auch nicht dafür, um überall da mitzuspielen, weil da gewinnt man ja auch nicht mal Preisgeld in dem Alter. So, und wie soll ich das denn machen? So, und ich weiß nicht, ob das vielleicht ein Grund ist. Aber
Hat man das
ich weiß
damals
es.
begründet, als du mal nach Wildcards gefragt hast, oder wird das dann einfach abgelehnt ohne Begründung?
Nee, also meine Mutter hatte damals bei einer angerufen, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die hieß, und die meinte dann selbst auch, ich weiß auch nicht, wieso Tamara nie eine Wildcard bekommt. So, das hat sie dann gesagt, und weil sie war wirklich für mich und hatte wirklich auch gehofft, dass ich auch mal eine bekomme. Ja, ich weiß nicht warum.
Jetzt spielst du ja auch seit Jahren schon im Club an der Alster erfolgreich. Ihr seid in die erste Liga aufgestiegen, in die erste Bundesliga, habt den Klassenerhalt gepackt, und da bist du ja in einem Team mit zwei ganz jungen Spielerinnen, Eva Lys und Noma Noah Akuköy, beide auch aus dem Norden bzw. aus Hamburg, so wie du, die genau diesen Weg etwas leichter bekommen. Natürlich müssen sie durch sportliche Ergebnisse auch liefern, aber beide im Porsche Talentteam und dann im Junior-Team mit Wildcards ausgestattet etc. Wenn du mit denen in einem Team spielst und die siehst, wie denkst du dann darüber, dass die Förderung bekommen, und wie denkst du an deine Zeit zurück? Blendest du das komplett aus? Freust du dich für die? Erzähl mal so ein bisschen über die Gefühlslage, weil die ist ja bestimmt sehr ambivalent.
Ja, also daran denke ich jetzt nicht, weil es sowieso jeder andere Wildcards bekommen hat, außer ich damals. Also die sind jetzt in meinem Team, ja, wir verstehen uns so normal als Teamkollegen. Und ja, da bin ich jetzt nicht irgendwie verärgert oder freue mich für die. Also das ist mir wirklich relativ egal, ob die jetzt viele Wildcards bekommen oder nicht. Was ich einfach schade finde, dass ich damals nicht diese Starthilfe bekommen habe und halt mir den Weg selbst erkämpfen musste und wirklich auch mit wenig Geld jedes Mal durch die Quali und nicht auch irgendwie mal bei einem etwas größeren Turnier eine Wildcard bekommen habe, wie das andere schon bekommen. Ja, und aber ich muss sagen, ich bin eben eher umso stolzer, dass ich es soweit geschafft habe, ganz alleine. Ich glaube, ich bin die einzige Spielerin, die das sagen kann. Und darauf bin ich extrem stolz. Und ich bin jetzt nicht verärgert oder so, weil die kriegen Wildcards, ist okay. Das haben die sich wahrscheinlich auch verdient. Aber ich habe das mir damals auch verdient. So, das will ich jetzt nicht sagen. Aber ich kann sagen halt, dass ich es ohne Wildcards geschafft habe. Und das ist doch eigentlich viel stärker.
Definitiv, da kannst du auch stolz darauf sein. Ich habe mal herausgeschrieben, was Barbara Rittner aktuell über dich gesagt hat. Gegenüber dem Sportinformationsdienst gab es nämlich positive Worte auch. Zitat: Tamara hat nie den Kopf in den Sand gesteckt, lobte Bundestrainerin Barbara Rittner. Sie zeigt, was man erreichen kann, wenn man seine Komfortzone verlässt. Sie ist ein Beispiel für junge Spielerinnen, die bei Weitem nicht ihren Biss und ihre Disziplin haben. Und auch Rainer Schüttler hat, jetzt wurde er gefragt, weil die Nominierung ja anders ausgefallen ist, auch gegenüber dem SED, wo er sagt: Glückwunsch an Tamara, das ist ein Riesenschritt für sie, aber mein Team für Sevilla steht. Und er begründete das mit: Das sind die 5 Spielerinnen, die sich über das Jahr gemeinsam qualifiziert haben und die es verdienen, in Sevilla dabei zu sein. Für euch, liebe Tennisfans, noch als Einordnung: Wir nehmen auf am Montagabend, den 6. November, und die Billie Jean King Finals gehen diese Woche los. Das deutsche Team spielt in einer Dreiergruppe am Donnerstag und Freitag und ist bereits auch in Sevilla angekommen. Was auch von Petra noch gefragt wurde, und das passt, glaube ich, jetzt noch, um das Thema dann auch abzuschließen: Wie ist denn jetzt aktuell das Verhältnis zum DTB? Ist man da jetzt in einem guten Austausch? Ich meine, die loben dich beide. Du hast jetzt auch noch mal im TV-Interview auch reagieren müssen auf eine etwas negativere Aussage von Barbara Rittner, wo es darum ging, warum du letztes Jahr abgesagt hast, als du nachrücken solltest zum Billie Jean King Cup Spiel wegen 80% Lungenvolumen noch. Du hattest Probleme während Corona auch mit deiner Lunge. Beim ersten Mal weiß man nicht genau, ob es Corona war oder eine normale Grippe. Dann hattest du es 2022 nochmal und seitdem immer mal wieder auch Probleme. Wenn man das alles, ich habe es jetzt extra mal zusammengefasst, damit jeder auch das ganze Bild hat. Wo stehst du im Verhältnis mit dem DTB momentan?
Also ich habe eigentlich nicht so richtig Kontakt, oder ich weiß nicht, ob da überhaupt ein Verhältnis ist. So jetzt das, was Barbara Rittner gesagt hat, jetzt zum Beispiel, dass ich den Kopf nie in den Sand stecke, ja, das stimmt ja auch. Ich habe es ja bewiesen. So. Und bloß wenn ich jetzt so toll bin, warum wurde ich dann bisher trotzdem nicht für den Billie Jean King Cup nominiert? So, das ist die Frage. Man kann ja mal schön reden, aber trotzdem nichts zeigen. Tut mir leid. Und dann das mit der Absage, ja, das habe ich schon letztes Mal im Fernsehen erwähnt. Das hört sich ein bisschen kalt an und ein bisschen unwahr, weil ich wurde ja nicht vornominiert und dann habe ich ja auch gar nicht erst abgesagt. So, ich wurde dann erst als Ersatz angerufen von dem Rainer Schüttler, ob ich irgendwie als Ersatz nachnominiert werden möchte. So, und dann habe ich ihm erklärt, dass ich wirklich schon seit Jahren darauf warte und auch schon vor 6 Jahren mit Barbara Rittner telefoniert habe darüber. So, und dass ich wirklich schon immer für das deutsche Team spielen wollte. Und das leider aber bisher noch nie die Chance bekommen habe. Und da musste ich halt dann sagen, tut mir leid, ich kann nicht spielen. Es ist besser, wenn jemand anders spielt, weil ich hatte nicht mal 80% Lungenfunktion. Und genau, dann ich hatte gerade viele Turniere hinter mir und schon das letzte Finale von den 60.000er, das war echt schon anstrengend. Da sind wir in den Fluss gesprungen, in den See gesprungen. Und da konnte ich sogar kaum schwimmen. Und wirklich, da habe ich schon gemerkt, dass ich echt eine Pause brauche. Und die habe ich mir eingeplant und dann wurde ich wirklich ein paar Tage nur kurzfristig angerufen, ob ich einspringen will. Und dann habe ich ihm das erklärt und Rainer Schüttler, er hat mich auch wirklich verstanden. Also er hat gesagt, ich verstehe dich voll und es ist schade, dass ich halt nicht fit bin, um spielen zu können. So, und dann wird das jetzt so hingestellt, dass ich dem DTB abgesagt habe und deswegen auch jetzt nicht nominiert wurde. Das ist einfach eine billige Ausrede, weil also jetzt wurde ich nicht nominiert, weil ich letztes Jahr abgesagt habe. Okay, und warum wurde ich letztes Jahr nicht nominiert? Welche Begründung gibt es dafür? So, und ich habe ja auch gar nicht abgesagt. Ich wurde ja gar nicht vornominiert. Ich wurde ja nur gefragt, als Ersatz einzuspringen. Und ich konnte ja nicht. Und das hat man verstanden. Und soll ich mit einem gebrochenen Bein spielen diesmal oder mit 50% Lungenfunktion? Nee, ich konnte nicht. So, und deshalb habe ich gesagt, lass lieber eine andere spielen. Das war die Evalüs. Und dann macht das mehr Sinn. Weil wenn ich da jetzt antrete, kann ich das Team überhaupt nicht unterstützen. Das bringt nichts. Und ich kann ja nicht einfach spielen und sagen, ja, ich spiele und nichts geben. So,
Danke für
das fand
deine.
ich einfach ein bisschen ärgerlich. Tut mir leid.
Nee, also du musst dich dafür nicht entschuldigen. Es ist doch schön, wenn du das ausführlich ausführen kannst und dazu deiner Meinung stehst. Was ich dir nur vermitteln kann, ist auch, dass die Unterstützer dieses Podcasts, nicht nur die, die Fragen eingereicht haben, auch wie Lukas, der auch wissen wollte, wie es denn jetzt weitergeht beim DTB, dass viele Nachrichten kamen, die dich gerne mal für Deutschland spielen sehen würden und dass du da einige Unterstützer hast. Was mich noch zu der letzten Frage bringen würde, wenn wir dann ins Jahr 2024 gehen, du gesund bist, du deine Leistung halten kannst und du offiziell gefragt wirst, ob du Teil des Teams sein würdest, würdest du dann zusagen, wenn's körperlich und alles drumherum passt?
Ja, auf jeden Fall, weil ich bin ja nicht so, ich bin ja jetzt nicht nachtragend oder beleidigend oder sowas. Also ich finde es schon schade, dass ich die ganzen Jahre nie durfte. Aber ich, natürlich, weil es ist immer noch mein Traum und es ist immer noch das, was ich will. Und deshalb würde ich auch ja sagen, weil ich möchte ein Teil davon sein und natürlich auch gewinnen. So, dass ich, ja, ich bin ein Teamplayer.
Das ist sehr, sehr gut und dann werden wir das weiter beobachten und dann hoffen wir, dass sich das von selbst löst, möglichst schnell für dich, weil du bist jetzt offiziell ja auch die
Genau.
deutsche Nummer 2 und es
Genau.
gibt genügend sportliche Argumente. Ich schaue gerade nochmal auf die Fragen, die reinkamen. Ich habe sie mir hier aufgemacht, jetzt wo wir das DTB-Thema gut aufgebröselt haben. Genau, da wurde auch nochmal nach der gefragt, wie groß ist die Genugtuung, es geschafft zu haben. Das haben wir ja auch, glaube ich, schon aufgearbeitet, dass du das auch so ein bisschen für dich nützt. Und ein paar allgemeine Fragen gibt es noch. Ich glaube, das passt jetzt ganz gut an der Stelle. Die sportlichen Ziele für 2024 möchte die Petra wissen. Du stehst jetzt auf 71, du hast die Hauptfelder sicher. Jetzt geht es natürlich erstmal darum, wieder gesund zu werden und dann eine gute Offseason hinzulegen, fitnesstechnisch, damit du gut starten kannst. Hast du trotzdem schon in deinem Kopf dir was festgelegt, wie es weitergehen soll?
Ja, also auf jeden Fall will ich auf das Wichtigste ist erstmal gesund und fit bleiben und verletzungsfrei für das nächste Jahr. So, dann würde ich gleich, also ich will auf jeden Fall in Australien sehr viel erreichen. Ich sage das jetzt nicht so, aber ich habe schon in meinem Kopf, was ich nächstes Jahr alles erreichen will und es soll halt nicht so lange dauern, sondern auch ein bisschen schnell gehen. Und deswegen bin ich extrem motiviert. Und bei den Australian Open will ich halt nicht nur eine Runde gewinnen, sondern natürlich ist das Ziel, das ganze Turnier zu gewinnen. Und ich bin motiviert und ich kann es. Also ich kann es schaffen so. Und deswegen ist das auch mein Ziel. Und mein Ziel ist natürlich Nummer 1 zu werden und warum nicht im nächsten Jahr? Ich versuche es natürlich und wenn nicht im nächsten Jahr, dann eben in 2025. So, ich bin auf jeden Fall motiviert und sehe es immer alles positiv. Natürlich ist es noch ein sehr großer Schritt, weil ich bin jetzt 71, fehlen noch 70 Plätze, so aber nicht mehr so weit und deshalb werde ich auf jeden Fall hart daran arbeiten, um mein Ziel so gut es geht näher zu kommen und auch zu erreichen.
Große Ziele ist ja auch eine Mentalität, um mehr zu erreichen, als man vielleicht einfach machen kann, ne? Also ich habe auch immer versucht, ich will für das Medium schreiben und für das Medium schreiben, da war ich noch nicht mal gefühlt beim Lokalblatt erfolgreich so. Das ist ja auch eine wichtige Mentalität, um sich selbst zu pushen. Die Süddeutsche Zeitung hat geschrieben, dass du jetzt auf dem Career-High bist und dass du auch noch höher kommen kannst, aber das ist vielleicht für ganz oben nicht reichen könnte, weil der Aufschlag noch nicht gut genug ist und die Konstanz nicht gut genug ist. Wenn ich dich jetzt mit dieser Kritik konfrontiere, würdest du dazu stimmen, dass der Aufschlag ein Problem ist? Und wenn ja, falls nicht, kannst du es natürlich widerlegen, aber falls ja, was kann man mit 28 da noch verbessern, um in diese Richtung der Weltklasse zu kommen?
Also das, ja, das stimmt. Also ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, dass ich meinen Aufschlag verbessern muss. So, also mein erster Aufschlag ist gar nicht schlecht, aber der muss halt öfter kommen. So, der muss halt konstanter sein, der muss öfter ins Feld kommen. Und wenn der nicht kommt, muss halt mein zweiter Aufschlag ein bisschen schneller und sicherer sein, so dass ich nicht so viele Doppelfehler mache. Aber im Allgemeinen ist mein Aufschlag viel besser geworden, jetzt im letzten Turnier auch. Ich glaube, ich habe schon ein paar Asse geschlagen. Und es ist, ja, und ich arbeite eigentlich auch immer noch dran und es hat sich schon viel verbessert. So. Und aber was ich noch sagen muss, ist, ich glaube, ich weiß nicht, wie gut sie stand, aber ich glaube, Dementjew war damals, hatte einen wirklich viel schlechteren Aufschlag als ich.
Elena Dementjeva, die russische Spielerin.
Genau. Ja, die
Da
mochte ich
erwischst du mich
sehr
jetzt
gerne
auf
auch.
dem falschen Fuß. Also sie war auf jeden Fall Top 10, würde ich sagen.
Aha,
Aber
ja.
das ergoogeln wir doch jetzt mal.
Ja,
Da nehmen wir
vielleicht war
uns
sie auch schon eins, ich weiß es nicht.
Dementjeva. Also ich würde sagen so 6, 5, 4, aber das gucken wir jetzt mal direkt
Ja.
nach. Ihr könnt das dann Real Life auch mitmachen. Sie ist
Aber sie
42.
hatte einen schlechteren Aufschlag als ich. Und ich hab eigentlich einen guten Aufschlag und ich bin auch schnell auf den Beinen. Also wenn ich da mal irgendwie einen zweiten
Ich.
reineiere, dann muss ich den auch erlaufen.
Ich gucke gerade, jetzt bin ich
Ja.
auf ihrem, jetzt weiß ich, wie alt sie ist, aber noch nicht, welches Ranking sie hat. Sie ist mittlerweile 42 und jetzt bin ich auf ihrem WTA-Profil und da steht 3. Im
Siehste.
April 2009 war sie auf 3 und sie hat 16 WTA-Titel gewonnen. Also da hast
Weil
du
das
dann.
eine Kämpferin war und Grundschläge waren ja auch nicht schlecht und der Return muss sehr gut gewesen sein. Muss.
Definitiv.
Ja, weil.
Eine Frage, die von beiden Hörerinnen noch kam, und dann schließen wir auch die Hörerinnen-Fragen für heute ab, ist jetzt Ende 2023, nach all dem, was du und deine Familie auch durchgemacht haben, um so weit nach oben zu kommen, wie gut du finanziell vom Tennis jetzt leben kannst?
Also, ich muss sagen, 2023 war bisher eigentlich, ist jetzt bisher das beste Jahr, weil ich habe in dem Jahr eigentlich viele neue, beste Dinge erreicht, sage ich mal. Grand Slam, Main Draw zweimal, also erstmal das erste Mal und dann nochmal US Open. Und Australian Open war ich ja direkt auch im Hauptfeld. Also habe ich ja viel mehr erreicht dann meinen ersten etwas größeren WTA-Titel und mein Career High trotz des sehr sehr schlechten Starts des im Jahr ist das Ende doch sehr gut verlaufen so und das 2022 war natürlich auch nicht schlecht wo ich das erste WTA 125er gewonnen habe und wirklich auch mehrere Turniersiege hatte im Jahr. Aber ich finde trotzdem, 2023 ist besser, weil ich halt so einen schlechten Start hatte und dann nicht aufgegeben habe. Und es hat mir auch jetzt, sage ich mal, Stärke gegeben. Also ich habe mental und körperlich auch nicht aufgegeben und weitergekämpft und weiter trainiert und mich motiviert und natürlich mit der Unterstützung meiner Familie. Und dass ich dann wirklich neue Sachen erreicht habe. Genau.
Sehr gut. Was ich mit allen Tennisprofis bespreche in diesem Podcast, ist natürlich die Schwierigkeiten auch auf der Tour. Du hast schon auch zu Genüge angeführt. Ihr seid natürlich auch eine Zeit lang, das mit dem Auto hast du schon erklärt, aber ihr seid auch mit einem eigenen Camper
Ach ja.
umhergefahren. Ich habe sogar einen Namen gehört, Zitat Weltenbummler. Stimmt das, dass der so hieß?
Ja, das war ein Weltenbummler. Das
Zu Recht.
war unser Wohnwagen, genau. Aber das war nicht unser erster. Also davor hatten wir ein Wohnmobil. Das erste war, glaube ich, so ein Hümer-Hyriba. Oh mein Gott. Das war ja wohl ein Schrott. Tut mir leid.
Alles
Aber
gut.
da mussten wir auch viel dran rumbasteln. Da war das Dach dann irgendwie unsicher, also das hat da durchgeregnet und dann irgendwann auch mal die Dachluke und mussten wir wirklich viel dran basteln. Aber ich muss sagen, das hat auch extrem viel Spaß gemacht, das so aufzurüsten und dann auch irgendwie damit auf Turnieren zu fahren, weil das war so gemütlich und entspannt, wenn wir auf Turnieren waren und es hat geregnet und dann waren alle Spieler, also die Players Lounge ist ja dann extrem voll und da findet man ja gar keinen Platz mehr. Und wir waren dann halt nebenan im Wohnwagen oder Wohnmobil und haben dort gechillt und unser eigenes Essen gegessen. Und ja, das war total gemütlich. Dann konnten wir Fernsehen gucken. Also was wir wollten eigentlich so. Und das erste Wohnmobil, also das war jetzt nicht so toll, das war auch günstig so. Dann habe ich ein paar mehr Turniere gewonnen und ein bisschen mehr Preisgeld kam rein und dann haben wir uns ein neues gekauft und das alte halt für extrem billig verkauft, so weil es halt nicht mehr gut war. Und das zweite, ich glaube, das war eigentlich gar nicht schlecht. Da war so ein Hund drauf, der hieß Toxi. Das Wohnmobil haben wir dann Toxi genannt.
Schön.
Ach man, das sind schöne Erinnerungen. Und dann mit dem Wohnwagen, auch eines meiner Lieblings-ITF-Turniere, das war damals das 25.000 in Darmstadt. Da waren wir dann direkt, durften wir dann direkt, da ist eine Pferderennbahn, oh nee, irgendeine Rennbahn daneben, ich weiß jetzt nicht genau. Und wir durften da halt direkt neben unseren Wohnwagen hinstellen. Und dann haben wir Strom bekommen und wir hatten für uns eine Klimaanlage geholt, weil es so heiß da drin wurde. Haben wir uns beim Baumarkt so eine kleine Klimaanlage geholt für den Wohnwagen. genau, und dann, wenn es geregnet hat, waren wir immer da und war echt entspannt und hat echt Spaß gemacht.
Sehr gut. Das komplette Interview auch klar wird, auch was die Hürden angeht, dass du das immer im Englischen würde man sagen, so embraced hast, also mitgetragen hast und auch positiv angegangen bist, wie du jetzt
Ja.
auch positiv über diesen Wohnwagen gesprochen hast. Vielleicht für die ein oder andere verwöhntere Person, Junge oder Mädchen, sei mal dahingestellt, wäre das vielleicht ein Albtraum gewesen und er
Ja.
oder sie hätte nach 3 Monaten hingeschmissen. Aber
Das kann ich mir vorstellen.
das kann man schon so sagen,
Aber
dass du das immer sehr, sehr positiv angegangen bist zum
ja,
einen.
schon, aber ich fand es auch wirklich schön. Also ich fand es auch wirklich viel besser als also damals ein Hotel zu nehmen. Erstmal waren die Hotels ja total teuer, in Deutschland ja sowieso, für das, was wir hatten. Und dann, also im Wohnwagen oder im Wohnmobil war, ich fand, das hat echt Spaß gemacht. Aber es hat mehr Spaß gemacht, mit dem Wohnmobil unterwegs zu sein, als mit dem Wohnwagen, weil da konnte man halt während der Fahrt hinten gemütlich sitzen. So, mit dem Wohnwagen mussten wir halt im Auto sitzen während der Fahrt. So, aber das war praktischer, weil wir den konnten wir abstellen und dann mit dem Auto irgendwie einkaufen fahren. So,
Klar.
ich fand es schon entspannt. Also ich fand es schon schön, dann waren wir auch auf dem Campingplatz und da konnte man ja auch dann entspannt duschen und genau, auf Toilette gehen. So, das haben wir dann meistens nicht im Wohnmobil gemacht.
Ich habe aber auch gelesen von einer Situation auf einem ITF-Turnier, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es Auto oder Wohnmobil war, wo ihr
Ja.
auf dem Parkplatz übernachtet habt, auch um Kosten zu sparen. Und als ihr morgens aufgewacht habt, war der komplette Parkplatz schon voll mit Spielerinnen und Begleitern und so. Und das war dir vielleicht ein bisschen peinlich, aber dein Vater
Nee.
hat die Michael Jackson-Musik komplett aufgedreht. Habe ich das richtig wiedergegeben oder ist das Fake News?
Fast, es war fast richtig. Da waren wir aber noch nicht mit dem Wohnwagen unterwegs. Da haben wir gezeltet.
Ah,
Deswegen war
okay.
das so peinlich.
Ah, okay.
Genau.
Dann habe
Da
ich
war
das
der
falsch
halt am
wiedergegeben.
Morgen total voll. Und wir waren dann mit dem Zelt und dann mein Vater hat das natürlich ganz, ganz lustig gesehen und dann noch extrem laute Musik im Auto angemacht und ich fand das so peinlich. Ich habe mich versteckt unter meiner Decke. Oh, das war so, aber das war total lustig auch, also so peinlich lustig.
Sehr gut. Tamara, sag mal abschließend, jetzt bist du schon jahrelang auf der WTA-Tour, hast dich jetzt auch weiter nach oben gearbeitet, kommst jetzt langsam auch in die Region, wo es ein bisschen luxuriöser zugeht. Trotzdem ist die WTA-Tour oder die Tennistour an sich ja nicht immer ein Zuckerschlecken. Nenn doch mal bitte einen Punkt, der dir besonders gut gefällt am Profitennis und vielleicht einen Punkt, der dir richtig auf den Keks geht.
Puh, ein Punkt, der mir besonders gut gefällt, ist jetzt, dass ich so viel rumreise, die Welt sehe und dabei meine Leidenschaft ausüben kann, also Tennis spielen kann und das auch in einem guten Niveau und dabei wirklich, also ja, viel von der Welt sehe, also davon träumt wahrscheinlich auch jeder. Was mir auf den Keks geht, puh, das kann ich sagen. Wenn ich zum Beispiel jetzt in China, wenn man nicht in Europa spielt, sondern halt direkt sehr viele kurze Flüge hat, ohne Pause, also wirklich zu viele Flüge so hintereinander, ist mir irgendwann ist es mir zu viel und dann braucht man auch wieder Pause und will nach Hause oder mal wieder mit dem Auto unterwegs sein. So, das ist jetzt das. Aber ich liebe Fliegen. Nur nicht die kurzen Flüge, die sind mir ein bisschen unangenehm und da wird mir auch mal ab und zu übel. Und wenn das zu oft vorkommt, dann will man auch wieder irgendwann nach Hause nach so einer langen Reise.
Das glaube ich. Und weil ich dich jetzt
Aber
als.
mein Vater mag die Flüge gar nicht. Also der hat auch Angst vorm Fliegen. Will auch überhaupt auch die langen Flüge nicht. Also er mag die gar nicht. Aber er macht das mit.
Ja, dann kommt da jetzt bald wieder der Melbourne-Flug, die zwei Flüge und dann nochmal
Darauf
14,
freut er sich schon.
glaube ich, sofort.
Genau.
Tamara, die letzte Frage nochmal einmal ein ernsteres Thema, weil ich dich jetzt als WTA-Profi hier im Podcast habe. Du hast es natürlich auch mitbekommen, die WTA-Finals in Mexiko, die eine, ich nenne es jetzt einfach mal beim Namen, eine verheerende Außendarstellung haben, was die Professionalität angeht, dass die WTA da keinen guten Job gemacht hat in der Auswahl, auch in der Kurzfristigkeit, was das Venue angeht und dann auch mit den verschiedenen Zeitzonen für die Spielerinnen, die jetzt noch wieder nach Europa reisen sollen, um ihr Land zu repräsentieren. Verfolgst du sowas und bist generell eine Verfechterin dafür, dass auf der WTA-Tour die Bedingungen besser werden oder hältst du dich da komplett raus?
Ich bin da jetzt nicht so gut informiert, muss ich ehrlich gesagt sagen, da bei
Okay.
dem Turnier. Ja, so weit bin ich auch leider noch nicht. So, aber ich halte mich eigentlich meistens dabei raus. Aber ich bin eigentlich auch zufrieden bei dem, was ich jetzt erlebe auf der WTA-Tour. So, und da schaue ich jetzt ab und zu mal ja, die Ergebnisse oder wer da gewinnt und so. Aber jetzt das, womit die Spielerinnen nicht zufrieden sind, da bin ich jetzt nicht so gut informiert.
Kein Problem, dann musst du dich auch nicht dazu äußern. Bist du denn allgemein ein Sportfreak oder außerhalb vom Tennis Sport interessiert? Oder wenn du mal nichts mit Tennis kurz zu tun haben willst mit deinem Gehirn, machst du dann was komplett anderes?
Ja, Tennis ist eigentlich der einzige Sport. Wir spielen ab und zu auf dem Tennisplatz Fußballtennis. Da ist mein Bruder aber besser als ich und mein Vater auch. So, aber sonst spiele ich, also ich spiele gerne meine Gitarre, das entspannt mich. Wenn ich mal irgendwie, wenn wir unterwegs sind zum Turnier zum Beispiel, habe ich so eine kleine Mini-Gitarre und zu Hause habe ich eine größere Gitarre und die spiele ich gerne. Also das ist mein Hobby sozusagen.
Sehr gut. Dann war das ein sehr gutes Schlusswort, Tamara. Ich kann mich nur von Herzen bedanken, dass du dir mehr als eine Stunde Zeit genommen hast für mich, für dieses längere Interview. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht, auch nochmal ein bisschen so die Memory Lane entlang zu fahren
Ja, auf jeden Fall.
in der Vergangenheit. Mir bleibt zu sagen für dich gute Besserung, schnelle Genesung, gutes Heilfleisch, dass du nach deinem besten Wissen und Gewissen einsteigen kannst wieder für eine gute Vorbereitung. Und ich wünsche dir nur das Beste sportlich und privat für 2024.
Dankeschön. Hat mir auf jeden Fall auch viel Spaß gemacht.
Das freut mich und du bist recht herzlich eingeladen, von meiner Seite aus in 2024 irgendwann mal in 6, 7 Monaten nochmal ein neues
Okay.
Resümee zu ziehen, wenn du Lust darauf hast. Und an
Klar.
euch, liebe Hörerinnen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank an die Patreons für die Unterstützung. Es kommt diese Woche noch, wenn die Verbindung klappt und die Spielerinnen und Rainer Schüttler Zeit haben, auch noch eine kleine Sonderfolge vom Billie Jean King Cup in Sevilla. Ich bin nicht selbst vor Ort, aber wir versuchen auch eine Verbindung vor dem ersten Match herzustellen. Also schaut fleißig auf Patreon und schließt gerne auch ein Abo ab, dann bekommt ihr das diese Woche noch extra. Tamara, einen schönen Abend zu dir und bis ganz bald. Tschüss.
Dankeschön, schönen Abend auch.